Schwierigkeit ist die, würde ich sagen, dann kann ich vielleicht in die Vorlesung einsteigen, dass die Geschichte und in diesem Falle die Bildungsgeschichte ja nicht widerspruchsfrei abläuft, sondern sie läuft innerhalb erheblicher Widersprüche und innerhalb erheblicher Momente von Ungleichzeitigkeit ab. Wir haben zur gleichen Zeit durchaus verschiedenartige Tendenzen. Sie können rückblickend natürlich in der Geschichte die Entwicklungstendenzen strukturieren, die auch zum Selbstverständnis unserer Gegenwart beitragen. Wenn Sie aber eine bestimmte historische Periode im Auge haben, dann stellen Sie zunächst durchaus gegenläufige Erscheinungen fest, die kein einfaches Ableitungsverfahren ermöglichen. Ich darf vielleicht noch mal einmal zurückgehen auf das, womit ich versucht hatte, die mittelalterliche Vorgeschichte von Aufklärungsbildung zu umreißen und dass dort zum Beispiel durchaus zwei Prozesse zu bemerken sind. Natürlich ist es so, dass der Begriff, den ein Mensch von sich selber hat, nicht a priori erzeugt wird, sondern er wird durch die Bedingungen erzeugt, unter denen der Mensch lebt. Aber gleichzeitig ist es so, dass indem die Wirklichkeit den Begriff erzeugt, der Mensch seiner zukünftigen Wirklichkeit über diesen Begriff bereits vorarbeitet. Das heißt, der Begriff, der im Entstehen begriffen ist und dem Menschen zur Selbstverständigung dient, hat materiellen Ursprung, aber arbeitet gleichzeitig kommender Materialität vor. Er ist also nicht einfach ein Produkt von Abläufen, sondern er ist zugleich auch Instrumentarium, das antizipatorischen Charakter hat und überhaupt eine kommende Wirklichkeit, das zur menschlichen Erfahrung machen kann. Beides ist also darin. Und ich habe versucht, das an zwei zunächst einmal gegenläufigen Erscheinungen der mittelalterlichen Geschichte darzutun, die auf der einen Seite mit der breiter werdenden Erfahrung, mit der sich entwickelnden empirischen Voraussetzung sich das Bildungswesen entfaltet. Der alte und ursprüngliche mittelalterliche Bildungskanon schließlich zerrissen wird. Empirische Stoffe, Stoffe der Erfahrung, Stoffe der Naturwissenschaften in diesen Bildungskanon einbringen und sich innerhalb dieses Bildungskanons verselbstständigen. Darf ich Sie bitten, ihr Ekeln, ich habe sehr viel Verständnis dafür, aber es macht mich nervös. Das ist alles. Und man kann sehr gut aufpassen und gleichzeitig häkeln. Nein, ganz im Ernst. Nur ich kann nicht gleichzeitig so gut reden, wenn jemand häkelt. Also. Wie also dieser mittelalterliche Bildungskanon langsam zur Auflösung kommt. Wie das Schulwesen zu einer gewissen Reife kommt. Wie dieses alles zusammenhängt mit der Entwicklung der Produktivkräfte, mit bestimmten Klassenwidersprüchen in der mittelalterlichen Gesellschaft, zwischen Feudaladel und Patriziat, zwischen Patriziat und Zünften, zwischen Zünften und Kleinbürgern. Das ist ganz zweifellos eine deutliche und im Sinne eines überlieferten Materialismus nachzeichbare Linie. Wie wir auf der anderen Seite bereits am Anfang des Mittelalters eine Begriffsbildung haben, für die im Grunde die entsprechende Wirklichkeit noch gar nicht vorhanden ist. Das heißt, in der Begriffe ausgebildet werden, die zunächst einmal nackt, leer und abstrakt bleiben und einer kommenden Wirklichkeit erst vorarbeiten. Wie also beides da ist, sowohl die Ableitbarkeit im Sinne des materiellen geschichtlichen Prozesses, wie aber ungleichzeitige Bewegungen, über die sich, wenn Sie es hegelisch so ausdrücken wollen, sich der Geist verselbstständigt, um des Empirischen in Zukunft Herr werden zu können. Beide Prozesse gehen somit Hand in Hand. Und wir waren bis zu einem bestimmten Punkt gekommen, bis zur Reformation. Bis zu dem Beitrag, den hier vor allem die deutsche Reformation zu der Entwicklung des Bildungswesens geleistet hat, vor allen Dingen Luther mit seinem Sendschreiben, wie der Gedanke einer allgemeinen und obligatorischen Bildung mit der Reformation erst entsteht. eine gewisse Realisierungsnähe gerät. Wir haben dann ein Jahrhundert später, aber darauf komme ich noch zurück, in einigen kleinen deutschen territorialen Herrschaften auch die erste Einführung eines obligatorischen Bildungswesens, vor allen Dingen in Gotha, das dabei eine sehr große Rolle spielt, wie gleichzeitig mit der lutherischen Reformation andere nichtbürgerliche, primär nichtbürgerliche Bildungsgefüge entstehen über die Täuferbewegung. Ich hatte Sie hingewiesen, glaube ich, auf den Täuferkongress in Nikolsburg im Jahre 1526 und dass sich Zehntausende von Menschen anfangen, in Kommunen zu organisieren mit einem kompletten Bildungssystem, das auf dem Arbeitsprinzip und auf der gemeinsamen Produktion beruht. Und wie diese Seite der Reformation, die durch die Landarmut sich artikuliert, dann wieder untergeht und kaum historische Spuren hinterlässt, wie extreme Formen dieser Landarmut den Versuch machen, durch ihre Sprecher, ich möchte sagen, alle historisch möglichen Prozesse eschatologisch zu überspringen. Das heißt, gleich eine volle messianische Wirklichkeit, eine institutionsfreie messianische Wirklichkeit auch innerhalb des Bildungsprozesses zu erreichen. Es bleibt als geschichtlich entscheidendes Faktum die bürgerliche Reformation. Und dazu einige Worte, und ich werde danach dann ganz kurz einen Ausblick geben auf die Entwicklung in England, Frankreich und Deutschland und dann versuchen, an zunächst einmal der englischen Bildungsgeschichte und hier über einige hervorragende Vertreter der bürgerlichen Ideologie und die Versuche in der Praxis, die sich aus der englischen Bildungsgeschichte von Bellas bis Owen als Teil einer aufklärerischen Pädagogik dargestellt haben, freizulegen. Die Reformation selber ist ein widerspruchshafter Fußball. Sie ist nicht nur widerspruchshaft, indem sie selber im Grunde von zwei sehr verschiedenartigen Bewegungen getragen war, von denen die eine die andere niederschlagen und ausrotten musste, ohne dass sie doch das Erbe dieser anderen, die sie ausgerottet hat, jemals gänzlich verleuchten kann. Aber sie ist auch in einer anderen Hinsicht widerspruchshaft. Sie geht aus der Vorgeschichte der mittelalterlichen Auflösung hervor und sie setzt auf der einen Seite den Menschen oder im Menschen die Möglichkeit frei, sich selbst als die einzige Wahrheitsquelle zu betrachten. Das würde ich meinen, ist ein Teil oder ein Aspekt, der diese Reformation kennzeichnet. Sie setzt endgültig die Möglichkeit im Menschen frei, sich als die einzige Wahrheitsquelle zu betrachten. Sie ist damit Beginn von Aufklärung, eine Zäsur in der Geschichte. Sie ist auf der anderen Seite gleichzeitig die konsequenteste Negation des Menschen gegenüber ihrer mittelalterlichen Vorgeschichte. Sie ist die konsequenteste Negation mittelalterlicher Spontanität. Sie ist die konsequenteste Negation mittelalterlicher Sinnlichkeit und dem sinnlichen hingegebenen Dasein. Sie ist die konsequenteste Negation jener Möglichkeit, die auch das Mittelalter dem Menschen zugeordnet hatte, trotz Sündenfall als Vernunftwesen sich in seiner gegebenen Welt zu orientieren. Ich will das gleich deutlicher machen. Thomas etwa, als der größte Denker des scholastischen Mittelalters, geht davon aus, dass die menschliche Vernunft zwar durch die Erbsünde beschädigt, aber nicht völlig vernichtet. Das heißt, dass der Mensch als vernünftiges Wesen in der Lage sei, mit Hilfe der Kirche, aber immerhin mit einem eigenen vernünftigen Beitrag, Ordnung und Seinsverhältnis der Welt zu erkennen und sich selber zu begreifen. Das heißt, der Ansatz, der hier im mittelalterlichen Denken liegt, gleichzeitig die Elemente der mittelalterlichen Welt, die ich eben gekennzeichnet habe, werden zunächst einmal mit der Reformation vollkommen negiert. An die Stelle der Sinnlichkeit tritt die totale Askese. an die Stelle einer Askese, die selbst in der Exklusivität des Priesterstandes während des Mittelalters nie voll durchführbar war, wird die Askese zum Prinzip der gesamten Gattung gemacht. Das heißt, indem nun jeder Priester wird, wird gleichzeitig das asketische Prinzip universell. Damit wird eine neue und entsinnlichte und einer ganz anderen Disziplin unterworfene Welt geschaffen, als die, die das Mittelalter gekennzeichnet hat. Weil gleichzeitig bei Thomas, und ich hatte eben darauf hingewiesen, die menschliche Vernunft zwar gebrochen, aber nicht voll gebrochen, so wird sie bei Calvin und Luther und noch stärker bei Calvin, der für die demokratisch-bürgerliche Reformation wesentlich entscheidender geworden ist als Luther, so wird sie bei Calvin vollkommen negiert. Die menschliche Vernunft ist durch den Erbsündenfall vollkommen verdunkelt, unfähig, hilflos und der Mensch ist allein auf die Gnade angewiesen. Auf die Gnade eines Gottes, der im Gegensatz zur mittelalterlichen Welt, in der er sich über die Analogia Entis, über die Vergleichbarkeit von Erde und Himmel auch sinnlich in der Welt zu spiegeln schien, jetzt Deus absconditus, verborgener, ungreifbarer Gott geworden ist. Sie sehen darin, wie auf der einen Seite eine Negation erfolgt. Aber in dieser Negation ist zugleich eine ungeheure Position. Nämlich die Position, dass von nun an jeder über das geschriebene Wort, das heißt in diesem Falle über die Bibel, zum Priester und Ausleger seiner selbst wird. Das heißt, letztlich ihm über die Vermittlung der Schrift die Frage nach der Wahrheit aufgebürdet wird, mit dem Gnadenprinzip, das bürgerliche Individualitätsprinzip und bürgerliche Konkurrenzprinzip, aber damit auch die Bejahung der Einzelperson eine unendliche Aufwertung erfährt gegenüber der mittelalterlichen Welt, dass der Mensch jetzt ohne Mittler ist und sich ohne Mittler in seiner Welt zu orientieren hat. Schließlich, dass dieses Wort der Bibel, und das ist nun das Erbe der Mystik, das in die Reformation und in den bürgerlichen Aufstieg mit eingeht, und das Erbe gerade einer Mystik, die sich viel mehr über die Landarmut artikuliert hat, als über die bürgerliche Vorgeschichte, dass dieses Wort der Bibel im Grunde nichts anderes ist, als das innere Wort im Menschen selbst, das er nur in sich selbst zu finden hat, das heißt schließlich und endlich seine eigene Vernunft, die ihn konstituiert. Das heißt, Sie sehen hier am Beispiel der Reformation und des Entstehens der bürgerlichen Welt eine Zerschlagung einer vorhergehenden, in der auch die Werte dieser vorhergehenden mit untergehen. In der also nicht einfach ein dunkles und düsteres Zeitalter untergeht, sondern in der auch die Größe dieses Zeitalters mit untergeht. Aber wie dieser Untergang gleichzeitig zwangläufig ist, weil in der Negation der vorhergehenden Welt die Position einer neuen mit einer ganz unausgeschöpften Möglichkeit vorhanden ist, die sich aber zunächst über die Bedingungen bürgerlicher Existenz artikulieren muss, als asketische Welt, als Welt des Konkurrenzkapitalismus, als Welt individueller Atomisierung, aber gleichzeitig darin in diesen Voraussetzungen eine eigene neue Möglichkeit der Konstituierung des Menschen als Gattung, das heißt im Sinne seiner eigenen Vernunft, enthält. Und mit dieser bürgerlichen Reformation bildet sich mit erheblichen Einschränkungen und Verschiedenartigkeiten, verschiedene Formen einer bürgerlichen Welt heraus, in einem Prozess, der Jahrhunderte andauert und der in einer ganzen Reihe von Ländern, wie etwa in Deutschland, niemals zu seinem Abschluss kommt und niemals zu seiner wirklichen Durchsetzung kommt. Die deutsche Geschichte ist weithin verhinderte bürgerliche Geschichte und nicht bürgerliche Geschichte wie in Frankreich oder vor allen Dingen in England. In Deutschland geschieht dies, um einen ganz kurzen Ausblick auf die drei Hauptländer zu geben, in denen sich Aufklärung entscheidend vollzieht, wobei ich einiges auslasse, wie etwa Holland, das eine sehr bedeutende Mitlasterin in diesem Zusammenhang hatte. In Deutschland ist die Weiterentwicklung bürgerlicher Aufklärung viel mehr als in England oder Frankreich gekennzeichnet durch den radikalen Bruch, den der bürgerliche Aufstieg im Hinblick auf die Bewegung, wie ich das genannt habe, der Landarmut vollzieht, das heißt während des deutschen Bauernkrieges vollzieht. Damit vollzieht das deutsche Bürgertum mit diesem radikalen Bruch, mit dem es sich auf die Seite der Herrschenden stellt, wie es das Französische und das Englische keineswegs zu gleicher Zeit mit gleicher Eindeutigkeit getan hat. Indem es sich auf die Seite der Herrschenden stellt, entzieht es sich damit nicht nur seiner historischen Möglichkeit, sondern auch seiner materiellen, indem es nämlich die deutsche Territorialherrschaft damit bejaht und die im deutschen Bauernkrieg angelegte und auch im deutschen Humanismus angelegte nationale Vereinheitlichung Deutschlands und damit einer zusammenhängenden Entwicklung der Produktivkräfte in Deutschland mit negieren musste, das heißt seine eigene ideelle und materielle Basis negieren musste. Und durch diese Negation seiner eigenen materiellen und ideellen Basis, die sich gerade im Zusammenhang mit dem großen Bauernkrieg vollzieht, wird dieses Bürgertum als politisches Agens, als politische Kraft, als politisch bewegende Kraft in Deutschland weit zurückgeworfen. Der Territorialismus und der absolutistische Territorialismus in Deutschland beseitigen allerdings dann im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg dieses Bürgertum fast voll. Das heißt, bürgerliche Geschichte, die im deutschen Hochmittelalter mit starken Akzenten auch Bildungsgeschichte handelt, wird fast völlig vernichtet. Dagegen aber entwickelt sich im Gegensatz zu England und Frankreich in Deutschland nach der Reformation und scheinbar im Gegensatz zu dem, was ich eben gesagt habe, sehr bald eine ausgesprochene institutionelle Fassung des Bildungswesens, die durch die materielle Konkurrenz der Territorialherrschaften in Deutschland viel schneller vorangetrieben wird, in mancher Hinsicht, als in den zentralisierten Ländern Frankreich und England. Ich habe schon mal gesagt, dass die Zentralisierung Englands sich im 15., die Frankreichs im 17. Jahrhundert vollzieht. Das heißt, diese territoriale Zersplitterung auch der bürgerlichen Kraft in Deutschland, die sich selber aufgegeben hatte, bringt gleichzeitig Bildung als Institution zu einer sehr weitgehenden Reife. Bei gleichzeitig zurückbleibenden materiellen Unterbau der Gesellschaft, der so weit zurückbleibt, dass die Entwicklung von Manufaktur in Deutschland wesentlich durch hugenottische Flüchtlinge entwickelt werden muss, weil die eigenen Kräfte dafür überhaupt nicht vorhanden sind. Und gleichzeitig entwickelt sich jene typische und bezeichnende Einstellung zum Bildungsgedanken in Deutschland, in dem nur institutionelle Bildung, wohlgemerkt nicht Bildung als Ausdruck großer Kämpfe innerhalb der Menschheitsgeschichte selber, an denen sich das Bewusstsein der Menschheit bildet, sondern institutionelle Bildung, sprich Schule, eine Aufwertung erfährt, wie in keinem anderen europäischen Land. Das heißt, Bildung, institutionalisierte Bildung, Schule, ist der kompensatorische Weg, das politisch nicht Erledigte zu erledigen. Das heißt, hier liegen auch dies in der Schwäche, in dem Zusammenbruch, in der Kapitulation des deutschen Bürgertums, die sehr früh stattfindet, liegt auch der Ansatz zu jener Bildungstheorie, die über die Institution Bildung, wie gesagt, sehr bald zu einer gewissen Reife in Deutschland gelangt, das geschichtlich nicht Erreichte kompensieren möchte. Ganz anders ist die Entwicklung in Frankreich. Ich gehe dann zu England über, weil ich dann dort am Detail das so bewegen will. Ganz anders ist die Entwicklung in Frankreich. Auch in Frankreich kommt es zum Absolutismus. Auch in Frankreich kommt es zu einer Niederwerfung der Bürgerlichen, vor allem allen Dingen kalvinistischen Bewegung in Frankreich, die nun aber im Gegensatz zu Deutschland den Kampf bis zu ihrer Niederlage, ihre endgültige, offensichtliche Niederlage ist die Aufhebung des Edikt von Nantes und der Religionsfreiheit in Frankreich. Es waren Hunderttausende aus. Eine damalige Zeit unvorstellbare Anzahl von Menschen. Es gibt nur einen zweiten Prozess im gleichen Jahrhundert, der eine ähnliche Immigration, wie sie dann bis zum 20. zwangsweise so nicht wieder vorkommt, der diesem Prozess in Frankreich vergleichbar wäre, nämlich die Vertreibung der Moros, der übergebliebenen maurischen Reste aus Spanien, die im gleichen Jahrhundert stattfindet. Aber dieses kalvinistische Bürgertum in Frankreich kämpft gemeinsam mit der französischen Landarmut über weite Strecken. So sehr gemeinsam, dass die Verbindungen oftmals kaum unterscheidbar sind. Das heißt, die Niederlage, die hier in einem hundertjährigen Krieg gegen die bestehende gesellschaftliche Herrschaft schließlich erlitten wird, ist eine Niederlage, die den Sieg in sich trägt. Weil sie eine Niederlage ist, die das Bewusstsein nicht demoralisiert hat, sondern die dem Bewusstsein eine Stabilität auf Zukunft hingegeben hat. Die Niederlage der reformatorischen Kräfte in Frankreich vollzieht sich aus einer Reihe von Gründen. Ich will nur einige Andeutungen dort machen. Sie steht unter der schwierigen historischen Bedingung in Frankreich, dass sie mit dem französischen Regionalismus gegen den entstehenden absoluten Staat putscht. Der entstehende absolute Staat in Frankreich ist der Staat, der gleichzeitig die rational fortschrittlichere Fassung hat, indem er als absoluter Staat überhaupt erst Rationalisierung gesellschaftlicher Prozesse einleiten kann. Denn das ist das Fortschrittliche, historisch gesprochen, am Absolutismus. Indem hier eine rational, formal rationale Fassung für gesellschaftliche Organisationsprozesse entwickelt wird, die es vorher in gleicher Weise nicht gab. Aber zur gleichen Zeit kämpfte die französische Reformation gegen einen Absolutismus, der im Gegensatz zu seiner formal-rationalen Fassung ideologisch rückständig war. Das heißt, sich selber ideologisch im Sinne eines religiösen Einheitsprinzips widerrufen musste. Das heißt, sie kämpfte gegen eine Entwicklung, die wiederum ihr selber partiell fortschrittlich war, aber eben nur partiell. Und sie kämpfte gleichzeitig mit denjenigen Kräften gemeinsam, die durch die Geschichte zunächst einmal negiert werden mussten, angesichts des entstehenden Absolutismus. Nämlich mit den Kräften, die sich heute in der Bretagne, in der Provence, in Frankreich unter ganz anderen Bestimmungen nach der Zerschlagung ihrer Identität wieder artikulieren und diese Identität neu suchen. Aber zunächst einmal musste dieser französische Regionalismus aufgrund einer höheren rationalen Struktur von Gesellschaft mit in diese Geschichte, mit in dieser Geschichte abgenutzt werden. Und der Prozess der französischen Reformation im Kampf gemeinsam mit diesem Regionalismus war von daher zum Scheitern verurteilt, aber eben nicht zu einem vollkommenen Scheitern. Ich habe mir das hier so aufgeschrieben, dass der Absolutismus ideologisch in Frankreich hinter seine formale Rationalität zurückfällt. Aber dennoch war er die Form, über die Produktivkräfte, das heißt die wirtschaftliche Entwicklung, überhaupt im Ganzen freigesetzt werden konnte. Diese französische Reformation, die dann untergeht, in Kämpfen mit ungeheuren Verlusten, Kämpfen, die sich in den Cévennes noch bis in das 18. Jahrhundert gegen Paris fortsetzen. Diese französische Reformation schafft gleichzeitig ein ganzes Spektrum revolutionärer Vernunftideologien, die zum Teil durch die emigrierten Hugenotten in ganz Europa verbreitet wird und entscheidend zur Vorbereitung von Aufklärung mit beiträgt. Sie brauchen nur zu denken an die Bedeutung, die ein Mann wie Pierre Bayle mit seinem berühmten Wörterbuch, mit seinem Diktionär innerhalb der europäischen Intelligenz bewirkt hat. Dem klassischen Buch, in dem Aufklärung systematisch vorbereitet wird. Er war ein ehemaliger reformierter Pastor, der Professor an der Akademie von Sedan war, der Calvinistischen Akademie von Sedan war. In diesen Kämpfen Frankreichs bildet sich zugleich eine völlig andere soziale Funktion von Intelligenz heraus, als sie in Deutschland, das nur am Rande vermerkt, als sie in Deutschland jemals entstehen konnte. Wie die Intelligenz in Frankreich auch heute eine völlig andersartige gesellschaftlich-soziale Funktion besitzt, objektiv andere und auch subjektiv anders wahrgenommen, wie in unserem Lande, indem man von vornherein glaubt, dass es sich bei solchen Menschen entweder um Idioten oder aber um Landleute handelt, die in der Auseinandersetzung um eine menschlichere Zukunft neben der Arbeiterklasse ohnehin keine Rolle spielen können, was ein Resultat deutscher Verhältnisse ist, aber nicht ein Resultat der wirklichen Beobachtung der sozialen Rolle der Intelligenz in der Geschichte. Das glaube ich nicht. Nun, gleichzeitig wird in Frankreich selber durch diese unterlegene Reformation genau jene Einstellung vorbereitet, die dann im 18. Jahrhundert im französischen Absolutismus jene gewaltige Theorieausbreitung bewirkt, die bereits eben angelegt ist in einer Reformation, die eine Niederlage erleidet, aber wiederum fortgesetzt wird und direkt zur Revolution von 1789 führt. Das heißt, wesentlich mit zu den auslösenden, für das Bewusstsein auslösenden Instanzen der Revolution von 1789 führt. Kurzum, die französische Geschichte und Aufklärungsgeschichte ist von daher sehr unterschiedlich von der deutschen. Wie in Deutschland erleidet die reformatorische Aufklärung in Frankreich ihre Niederlage, aber sie erleidet diese Niederlage gleichzeitig mit dem Versprechen auf Zukunft und nicht ohne Zukunft. Und diese Zukunft wird im 18. Jahrhundert in der französischen Entwicklung dann ganz eindeutig offenbar als Fortsetzung des bürgerlichen Kampfes um die eigene Emanzipation. Umso mehr natürlich auch, als der französische Einheitsstaat aufgrund seiner eigenen strukturellen Bedingungen jene Entwicklung der Produktivkräfte nicht freimachen konnte, die das Bürgertum freisetzen musste. In England wiederum sind die Verhältnisse ganz anders. Ein Blick noch zurück, dementsprechend entwickelt der französische Absolutismus eine sehr armselige Schulinstitution, wohl aber eine sehr ausgebreitete und auf Herrschaftsfunktionen abgestellte höhere Bildung, vor allen Dingen durch die Jesuitengymnasien, eine höhere Bildung mit einem sehr bedeutenden formalen Charakter. Ich glaube, das ist das Entscheidende an der Institutionsentwicklung in Frankreich, an der Bildungsinstitutionsentwicklung in Frankreich im 18. Jahrhundert, im 17. und 18. Jahrhundert. Viel weniger als in Deutschland wird Volksbildung vorangetrieben. Wenn man sieht, wie stark Volksbildung relativ in Deutschland vorangetrieben wird, durch Schulpflicht zu einer Zeit, als dies in England und Frankreich noch überhaupt nicht der Fall war, und wie politisch wirkungslos diese Institutionalisierung von Volksbildung blieb, dann zweifelt man manchmal daran, welche Möglichkeiten institutionalisierter Bildung überhaupt zugewiesen werden können. In Frankreich wurde eine sehr starke höhere Bildungsfassung entwickelt mit der Gegenreformation und mit dem französischen Absolutismus. Aber genau innerhalb dieser höheren Bildung vollzieht sich der innere Widerstand unter dem Absolutismus am stärksten. Aus diesen Bildungsinstanzen gehen fast alle Ideologen der Enzyklopädie und die Führer der französischen Revolution hervor. In England ist die Situation wieder insofern ganz anders, als in England allein und in Holland der bürgerlich-reformatorische Aufstieg, Aufklärung somit, einen halben Sieg erfüllt. Das heißt, auf dem Hintergrund im 17. Jahrhundert des Civil War eines erfolgreich durchgeführten Bürgerkrieges, der zur Enthauptung des englischen Königs führt, eines konterrevolutionären Rückschlages, der zur Restauration des Duals führt, und dann schließlich zu der sogenannten Glorious Revolution, in der nun Bürgertum und Gentry, Bürgertum und Aristokratie eine Art von Vermittlung, eine Art von Versöhnung miteinander bestätigen. Aber eine Art von Versöhnung, die das Bürgertum praktisch als diktierende Kraft, zumindest als halber Sieger, einer revolutionären Situation eines durchgeführten Bürgerkrieges entscheidend mitbestimmen kann. Genau das unterscheidet diese Versöhnung zwischen Aristokratie und Bürgertum in England mit der Glorious Revolution im 17. Jahrhundert von der Versöhnung von Aristokratie und Bürgertum in Deutschland 1871, wieder eine demoralisierte und politisch zurückgebliebene und politisch versagende bürgerliche Klasse sich praktisch dem Feudalismus unterwirft, aufgrund der ihnen zugesicherten materiellen Entwicklungsmöglichkeiten. Genau das geschieht in England nicht, und es geschieht noch etwas anderes. Es geschieht gleichzeitig, dass die englische Aristokratie weithin kommerziell sich mit dem englischen Bürgertum verbindet, sodass von daher gesehen der Gegensatz zwischen Feudalismus und bürgerlicher Klasse im Gegensatz zur vorrevolutionären Situation in Frankreich, sich in einem hohen Maße faktisch materiell ausbleibt. Und das Letzte, was nun sehr wesentlich ist und was England und Frankreich viel mehr aneinander bindet als etwa beide Länder mit der deutschen Regierung, dass nämlich der Kampf, den das Bürgertum mit der Waffe in der Hand in England gekämpft hat, ein Kampf war, an dem von vornherein die landlosen Massen Englands teilnahmen und sich bis zu einem sehr hohen Grad auch persönlich artikuliert hat. Der bedeutendste philosophische Vertreter dieses Flügels der Lehrer, der Gleichmacher, war Gerard Winston, W-I-N-S-T-A-L-E-Y. Gerard Winston, einer der bedeutendsten Denker dieses Jahrhunderts überhaupt. Und der gleichzeitig auch den Versuch gemacht hat, wir würden heute sagen, Ansätze einer proletarischen Bildungstheorie im Sinne kollektiver Bewältigung von Natur und damit der Erstellung eines kollektiven Selbstbewusstseins entwickelt hat, in Ansätzen entwickelt hat, wie es das so für die damalige Zeit in dieser präzisen Form doch kaum in gleicher Weise gegeben hat und auch einen sehr hohen Reifegrad anzeigt. Und dass Elemente dieses gemeinsamen Kampfes auch mit dem linksten Flügel dieser Reformation und dieses Bürgerkrieges in England in die bürgerliche Geschichte und in das bürgerliche Bewusstsein mit eingehen, das heißt aus ihm nicht völlig eliminiert werden, obwohl es nach der Restauration in England und den Stuarts zu einem Putschversuch der übrig gebliebenen Anhänger dieses linkesten Flügels des Bürgerkrieges kommt, der sogenannten Quinto-Monarchisten, eine ganz erregende Geschichte nebenbei, die Samuel Pepys in seinem Tagebuch berichtet, weil er aus dem Fenster geguckt hat, wie das unten vor sich ging und dann mit der völligen Ausrottung dieser Menschen geendet hat. So bleibt das dennoch auch im bürgerlichen Bewusstsein hängen, und das, was an Bildungstheorie etwa zu Anfang des 18. Jahrhunderts dann bei Bellas und den englischen Quäkern entwickelt wird, nimmt das in Fortsetzung auf, was nicht nur aus der bürgerlichen Geschichte, sondern ganz eindeutig aus der proletarischen Geschichte dieses 18. Jahrhunderts kommt. Sodass hier also die Negation dieses Bündnispartners nur partiell bleibt, nie gänzlich aus dem Bewusstsein ausgelöscht wird, während noch im 18. Jahrhundert die deutsche aufklärerische Bildungstheorie die Bildung jeweils den Herrschenden anempfiehlt, als Mottus vivendi zwischen Bürgertum und Feudalismus immer wieder darauf hinweist, nur durch Bildung könne es geschehen, dass es nicht wieder dazu käme, dass in Deutschland ein Thomas Münzer auferstünde. Wir sehen also, wie verschiedene Stadien sich natürlich auch die Bildungsentwicklung selbst vollzieht. Was die Institutionen nun angeht, so bleibt auch in England die allgemeine Bildung eher gegenüber Deutschland zurück, das heißt Volksbildung, genau wie in Frankreich. Volksbildung wird in England erst Mitte des 19. Jahrhunderts obligatorisch. Selbstverständlich setzt in England stärker und in Holland stärker als in Frankreich unter dem Absolutismus und stärker als in Deutschland der Versuch ein, die nun gerade in England überwältigend stark werdenden landlosen Massen mit der bereits entstehenden Akkumulierung in den Großstädten. London ist eine Großstadt, und in London bereits und auch dann nachher Ende des 18. Jahrhunderts natürlich im Cottonbelt versammeln sich ungezählte Menschen, die dadurch, dass die Leibeigenschaft zerstört war, die in Frankreich ja erst viel später und in Deutschland erst durch die Saint-Hardenbergische Reform aufgehoben wird, gewaltige Bevölkerungsmassen freigesetzt werden, die allerdings nur zum Teil von der entstehenden Industrie absorbiert werden können, was zu ganz gewaltigen Konfliktstoffen und einem unerhörten Untergrund in der englischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert führt. Unter den wenigen bedeutenden realistischen Künstlern der Vergangenheit dieser Zeit gehört ja Hoggart, dessen Ansichten des Londoner Lebens von Lichtenberg, also bedeutender Aufklärer war und damals Professor in Göttingen, der neu gegründeten Universität in Göttingen, kommentiert worden sind, wie sich also dieses Leben im Untergrund Londons vollzieht, dieser Menschenmassen, die nicht bewältigt werden können, und gleichzeitig die Einrichtung von Zucht- und Werkhäusern und Armenschulen, in denen, soweit es die Industrie braucht, die bestehende Industrie braucht, hier Menschen diszipliniert werden, von diesen aus der Leibeigenschaft freigelassenen, in das Nichts freigelassenen Massen, um sie für Manufaktur und in England bereits sehr viel weiterentwickelte Industrie zu disziplinieren, zu entäußern, sie fähig zu machen, diese Arbeit zu tun. Gleichzeitig entwickelt sich eine spezifische Form des höheren Schulwesens in England, dass nun spezifisch Englisch diese Versöhnung von Aristokratie und Bürgertum deutlich macht. Ein Schulwesen, das schon in das Mittelalter zurückreicht, der englischen Public Schools, das heißt jener Privatschulen, die für die oberen 10.000 bestimmt sind, die aber nun keineswegs feudal exklusiv sind, sondern in die siegreiche oder zu einem Teil siegreiche bürgerliche Klasse mit ihren Kindern mit einzieht. Also auch hier ein Ergebnis dieser politischen Verhältnisse, während sich die spezifisch bürgerliche Schule, das bürgerliche Gymnasium, das in Deutschland eine sehr große Rolle spielt, ich komme aber darauf noch und durch Melanchthon protestantisch begründet wird, als Grammar School, wie sie in England auch heute noch haben, zunächst keine sehr große Rolle spielt. Es wird vor allen Dingen ein höheres Schulwesen ausgebildet, in dem also Gentry, Feudaladel und Bürgertum gemeinsam ihre Kinder hinschicken, um sie für Herrschaftsfunktionen vorzubereiten und in einem gewissen Grade die Grammar Schools als Schulen der bürgerlichen Oberschicht. Das sind also drei sehr verschiedene Entwicklungen, die sich vollziehen unter sehr verschiedenen Bedingungen, wobei die Entwicklung, die materielle Entwicklung in England bei weitem, neben Holland, aber das sehr stark eben dann doch kommerziell, rein handelsmäßig beschränkt ist, in England bei weitem am meisten, am deutlichsten freigesetzt wird. Wir haben in Frankreich, der französische Absolutismus zwar seiner nationalen Struktur nach das Gleiche könnte, wiederum aber durch sein Selbstverständnis und durch die zunächst einseitige Vorherrschaft feudaler Interessen daran gehindert wird, und in Deutschland ohnehin eine vorher sehr reife Entwicklung in Jahrhunderte zurückgeworfen wird. Und was bürgerliche aufklärerische Bildungstheorie ist, das wird nun in England am deutlichsten entwickelt. Und ich will das folgendermaßen machen, indem ich das an zwei englischen Denkern zunächst deutlich mache, die, wenn man Bildungsgeschichte nicht nur als Schulgeschichte versteht, die für sehr bedeutsam sind, von denen der eine von einer erregenden Aktualität ist, nämlich an Bacon und an Thomas Hobbes. Und von daher ableiten ist ein bisschen primitiv ausgedrückt, weil man Dinge nicht so einfach ableiten kann, was an Bildungstheorie unter diesen Umständen aufklärerischen steht, das heißt einmal bei Jean Locke, und das zweite Mal bei Bellas mit einem Blick auf Owen. Und im Zusammenhang damit, weil der Bezug zu Bacon sehr nahe liegt, auch durch einen nachweisbaren Einfluss auf Comenius. Aber kurz nur, weil ich vor zwei Jahren speziell über Comenius gelesen habe. Dann die französische Utopie des 18. Jahrhunderts, denn die französische Bildungstheorie ist vor revolutionärer Utopie in Frankreich eingehen. Und dann am Schluss auf die deutsche aufklärerische Bildungstheorie des 18. Jahrhunderts und natürlich auch auf Lessing. Und dann versuchen von da ein Resümee zu ziehen. Ja, das vielleicht noch zu den Strukturelementen. Wir haben noch zwei Minuten. Ich kann mit Bacon anfangen, ich kann es auch bleiben lassen.